Weiter geht's mit der vierten Folge von unserem Kurs, wo wir uns jetzt ausschließlich mit dem Thema Responsive Web Design beschäftigen. Ein Riesenvorteil bringt auch noch dieser Teil, wenn man jetzt mal keine Cross-Plattform-Entwicklung vor sich hat und zwar nur eine klassische Web-Entwicklung. Auch da kann man natürlich das Thema für sich verwenden. Da wird es hier einige interessante Tipps geben. Ja, schauen wir uns das jetzt einfach im Detail an. Responsive Web Design. Warum ist es ein Hype geworden? Seit 2011 ist es ein richtig großer Hype geworden. Seit 2010 hat man so drüber geschrieben oder schon mal gesprochen, besser gesagt. Das Besondere daran ist eigentlich nur, eine Webseite soll sich also eben dementsprechend genau passend zu dem Device und zur Plattform soll diese dargestellt werden. Man sieht also jetzt hier zum Beispiel auf der Grafik auch sehr schön, in der Mitte haben wir ein Notebook, wo auch noch Facebook geöffnet ist und innerhalb von Facebook ist eine Web-App und man kann halt alles schön mit Maus und Tastatur bedienen. Hat man das Ganze jetzt zum Beispiel auf dem Smartphone, dann schauen die ganzen Elemente auch noch so aus, dass man sie halt eben sehr schön mit dem Finger bedienen kann und trotzdem noch alles erkennt. Es sind jetzt hier auch nur Beispielgrafiken. Schauen wir uns doch einfach wirklich mal im Detail an, was denn dahinter steckt. Was ist denn richtiges und gutes Responsive Web Design? Das ist zum Beispiel Responsive Web Design. Was früher bei mir ein Negativbeispiel war, war das erste DE, weil es war eigentlich alles andere als responsive. Jedoch haben sie natürlich schon lange jetzt nachgeholt. Man sieht eben auf der linken Seite, so schaut es standardmäßig auf dem Browser aus. Und rechts, so sieht man das Ganze dann zum Beispiel auf dem Smartphone. Das heißt, auf der linken Seite, wir sehen eine große Übersicht von News. Erstmal natürlich die Hauptnews, die gerade selektiert ist. Dann gibt es noch vier weitere News, die man auswählen kann und bekommt da gleich groß weitere Informationen. Und auf dem Smartphone ist das natürlich optimiert worden, nur auf eine Geschichte. Und sobald man runterscrollt, sieht man da etwas mehr. Das möchten wir uns jetzt auch einmal live ansehen. Dazu schauen wir doch mal auf www.daserste.de. Und wir sehen eben hier oben ist ein umfangreiches Menü. Wir haben auch nochmal hier eine Navigationsbar, wo wir dann das Ganze sehen können. Hier sind natürlich immer so die ganzen Top 4 News. Dementsprechend, wenn ich eine auswähle, bekommt man weitere Informationen oben dargestellt. Wenn ich weiter runter scroll, bekomme ich durch viele Bilder und ja, Textabschnitte nochmal weitere Informationen. Schön verteilt auf meinem großen Bildschirm. Plus das natürlich links und rechts noch ein schöner Whitespace ist. Und wenn man das Ganze jetzt einmal direkt kleiner macht im Browser, bemerkt man schon, dass die Webseite sich angepasst hat. Wir werden nicht mehr mit diesem oberen Menü überflutet, sondern man muss halt direkt mittels Touch zum Beispiel draufklicken und bekommt dann sozusagen das Menü nochmal in einer eigenen Leiste angezeigt. Und man sieht, es wirkt einfach bei einer kleineren Sicht etwas aufgeräumter. Wir haben wieder immer noch links und rechts ein Whitespace und das Ganze ist eben einfach viel angenehmer aufgebaut. Ein weiteres schönes Beispiel ist zum Beispiel das How to Watch. Und zwar geht es darum, man möchte halt zum Beispiel einen Film ansehen. Schauen wir uns zum Beispiel mal eine Liste an. Gehen wir mal auf Suche, wo man schon mal dementsprechend einfach ein paar Filme angezeigt bekommt. Also ich möchte jetzt irgendwo einen Film suchen, den möchte ich unbedingt sehen, möchte ich mir online bei einem Stream-Anbieter zum Beispiel sofort ansehen oder auch etwas bestellen und weiß nicht, wo ich das jetzt noch bekomme und das kann ich halt hier dementsprechend suchen. Das ist halt das, was die Website hier anbietet. Gibt es natürlich auch extra als App oder ich kann natürlich die Website auch direkt auf mein Smartphone ausführen, weil wenn man das Ganze hier etwas kleiner macht, wird das auch gleich sofort schön optimiert. Auch hier ist das Menü wieder in einem eigenen Bereich und man sieht, die Elemente werden schön untereinander aufgeräumt dargestellt und das Ganze dynamisch je nach Auflösung. Und das sind eben sehr schöne positive Beispiele. Ein etwas negatives Beispiel ist hier zum Beispiel rtl2.de oder linkscars.com. Hier sieht man, das ist kein responsive Design, weil man kann natürlich die Website auf dem Smartphone genauso öffnen und ansehen. Man kann es ja auch mit Sicherheit gut bedienen, aber man sieht es eben schon auf der rechten Seite. Man muss sozusagen mit der Touch-Geste immer ranzoomen, es wegzoomen. Dann sind hier bestimmte Informationen, wenn man hier mal direkt runterschaut, ist hier ein Home-Link. Da muss man also schon mit der Fingerspitze genau draufkommen, damit man das Ganze trifft. Die Schriftart bleibt auch in derselben Größe. Das heißt, man muss eigentlich schon ranzoomen, um das besser lesen zu können. Und das ist kein responsive Webdesign. Das ist alles andere als ein schönes Design, überhaupt auch von der ganzen Website, wenn man sich das anschaut, ist nicht gerade sehr angenehm. Schauen wir uns das doch mal direkt an. Schauen wir hier uns RTL 2D. Das Design hat sich zwar schon verändert, wenn man das Ganze betrachtet, mit dem, was ich hier auf meiner Folie mal vorbereitet hatte. Aber wenn ich das Ganze jetzt hier etwas kleiner mache, sehen wir auch schon, dass sich dennoch nichts geändert hat. Das heißt, der Inhalt passt sich also dementsprechend überhaupt nicht an. Schauen wir uns auch noch mal ein weiteres Negativbeispiel an. Linkscast.com. Das ist natürlich auch noch mal so ein extremes Negativbeispiel, wie man eine Webseite eben nicht halten sollte. Das ist aber wirklich eine Webseite, die wirklich voll mit Informationen bestückt ist. Wenn ich versuche, das kleiner zu machen, dann sieht man auch schon, der Inhalt passt sich nicht dementsprechend an. Und hat natürlich alles einen asiatischen Style. Ja, wir haben also gesehen, was kein responsive Web Design ist. Es waren also schon wirklich zwei extreme Negativbeispiele. Schauen wir uns doch einfach mal die Regeln dazu an, was natürlich wichtig ist. Das heißt, die Oberfläche passt sich eben dynamisch an die Größe an, am besten eben zur Device-Größe. Wichtig ist, dass die Oberfläche nicht zusätzlich gezoomt werden muss. Das heißt also, die Oberfläche passt sich passend zum Device mit auch mit den Eingabemedien an, wie zum Beispiel Maus, Tastatur oder Touch. Das heißt, es muss immer per Touch dann bedienbar sein auf dem Smartphone oder auf einem Tablet zum Beispiel. Die Schriftart sollte natürlich dementsprechend auch größer werden, so dass man halt eben nicht zoomen muss. Und das muss sich halt dann verhalten wie eine App. Das heißt, der Content wird natürlich immer wichtiger, gerade umso weniger Platz man natürlich dafür hat. Oder man muss sich halt dementsprechend eine Lösung einfallen lassen, bei Werbung zum Beispiel. Ja, schauen wir uns doch einfach mal eine kleine Geschichte zu dem Thema Responsive an, was denn da alles so dahinter steckt. Und zwar ist es eigentlich kein neues Thema, wenn man jetzt hier einmal die Geschichte betrachtet, das Web war schon immer responsive. Das bedeutet, HTML-Elemente, die haben schon immer diese Funktionalität gehabt, dass man sich dementsprechend an irgendwelche Größen anders anpassen kann. Die Grafik finde ich übrigens auch immer als ein super Beispiel. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, es ist aus San Francisco, aus dem Zug und das war. Das Datum weiß ich nicht mehr genau. Ich meine irgendwas mit den 50er Jahre. Und das Schöne ist eben an dem Beispiel, dass man sieht, ja, dass da fast jeder an der Zeitung hängt. Keiner redet mehr richtig mit dem anderen. Alle sind nur noch an der Zeitung. Und ja, heute sind es halt die Digital Natives, die am Smartphone hängen oder am Tablet und sind nur noch abwesend und werden natürlich von dieser Generation beschimpft, wie wir nur noch mit den Geräten spielen können. Das ist dann immer so sehr angenehm, das Bild zu sehen. Aber es hat noch eine weitere Bedeutung, warum ich es auch zeige. Und zwar war ursprünglich auch der Gedanke beim Entwerfen von den HTML-Web, von den HTML-Dokumenten, dass man ja nichts anderes wie eben solche Zeitungen, also Informationen übers Netzwerk scheren kann. Zeitungen waren ja mal auch das super Vorbild, weil hier hat man natürlich immer eine Überschrift, ein Bild, Textabschnitte und alle, die haben dann bestimmte Formatierungen und genau dafür ist auch das Web ausgelegt worden. Und da ging es natürlich auch um das Thema Layout und Design. Das bedeutet in den Printmedien, wenn jetzt da irgendwo ein Artikel für die Zeitung designt wird, dann wird das Ganze in einer Art Tabellen aufgebaut. Das heißt, das Web hatte erst angefangen mit Framesets zu arbeiten, die waren aber erstens natürlich nicht suchmaschinenfreundlich und waren dann auf nach Zeit auch nicht wirklich so flexibel genug. Es war also nicht einfach, richtig schöne, komplexe Layouts zu entwerfen. Ja, dann hat man sich eben wieder an die Tabellen angeschlossen. Die Tabellen, das war, wie schon gesagt, sowieso schon Standard bei den im Zeitungsbereich. Irgendwann hieß es, naja, Tabellen sind eigentlich ja gar nicht dafür gedacht für ein Layout. Tabellen sind eben da, wofür sie ja stehen, also für Tabellen. Und man soll eben bitte mit Diffs arbeiten. Das war für viele eben kompliziert und CSS war auch noch nicht so ganz ausgereift. Also hat man dann doch irgendwie wieder zu Tabellen zurückgegriffen. Und irgendwann landete man dann doch wieder bei Diffs, weil CSS sich doch wieder weiterentwickelt hat. Also es war immer ein Hin und Her. Das nächste war, man hatte sich auf Standardauflösungen festgelegt. Zum Beispiel war es am Anfang erstmal 800 auf 600 und mittlerweile ist es so 1024 mal 768. Das sind so die Standardauflösungen. Das heißt eben, das Web war schon immer responsive, aber man hat hier halt immer fix auf eine Größe alles entworfen und ja, man hat eher mit Tabellen oder mit Diffs gearbeitet. Dann gibt es eine weitere Idee, eben gerade passend dazu von Luke Roblewski von lukewee.com. Er hatte die Idee, einfach mal zum Beispiel umzudenken. Das heißt nicht, dass wir hier mit der Standardgröße anfangen zu entwickeln, so wie wir es an der Grafik am ersten Bild sehen. So, wir haben es eben für die Standardgröße optimiert. Dann schauen wir es halt mal auf ein Tablet an, auf ein Smartphone, später auf ein Handy und wir merken eigentlich, dass alles nicht mehr flexibel genug ist, umso kleiner eben unser Zielgerät wird. Und so kam halt dann eben erst der Gedanke, ja, Mobile First Responsive Design. Das heißt, man fängt halt erstmal so klein wie möglich an und entwickelt sozusagen rückwärts. Erst muss es auf dem Handy laufen, dann auf dem Smartphone, dann auf dem Tablet und am Ende natürlich auf dem Computer. Das ist eine coole Idee, die hat sich auch bei großen Firmen sehr stark durchgesetzt. Facebook zum Beispiel tut jedes neue Feature erstmal Smartphone-kompatibel entwickeln. Das heißt, erst wenn es da drauf läuft und super dargestellt werden kann, dann kommt das Tablet und am Schluss kommt dann die große Website, bis hin, dass natürlich alles nochmal in irgendwelche Apps hinzugefügt wird, dann mit App-Updates etc. Wobei die natürlich weniger solche Probleme haben. Also das heißt, das Prinzip setzt sich richtig gut durch, aber es hat auch Nachteile. Das heißt, es funktioniert auch nicht wirklich überall. Weil zum Beispiel bei einem Webprojekt ist es natürlich oft so, das muss natürlich immer so schnell wie möglich fertig werden. Und dass es zum Beispiel auch auf anderen Geräten läuft, ist oft ein Zusatzfeature, was sich der Kunde später wünscht, wenn das Projekt fertig ist. Wenn noch ein bisschen Geld übrig ist zum Beispiel. Dann kommt man natürlich wieder zu dem ersten Effekt, dass man merkt, das ganze Layout und Design passt wieder von hinten bis vorne nicht. Das ist halt mal so ein Negativaspekt, warum dieses Mobile First Responsive Design nicht das Silver Bullet ist. Es funktioniert nicht immer und überall. Ja, und wie schon gesagt, das Web war schon immer responsive. Das heißt, man hatte hier bereits schon immer sogenannte Media Queries. Mit diesen Media Queries kann man dann im CSS Style Sheet festlegen, ab welcher Screengröße zum Beispiel welcher HTML-Inhalt dementsprechend formatiert werden soll. Das ist jetzt hier mal nur so ein Auszug. Mehr kann man über das Thema unter css-media-queries.com sehen und experimentieren. Wo es zum Beispiel früher schon eben wichtig war und zum Einsatz gekommen ist, waren einfach nur zum Beispiel die Druckansicht. Das heißt, wenn jetzt der HTML-Inhalt extra gedruckt werden soll, sollte der Inhalt natürlich dementsprechend so dargestellt werden, wie es für ein Blatt Papier in Ordnung ist. Das heißt, da haben dann sämtliche Navigations- und Menüpunkte, haben da gar nichts verloren auf dem Blatt Papier, sondern da zählt der Content, den man eben ausdrucken wollte. Und da konnte man mit Media Queries ganz einfach sagen, ja, die Textgröße dann größer und dann das Menü soll verschwinden. Dafür wurde es damals schon intensiv benutzt und deswegen gab es es da auch schon immer. Und mittlerweile sind es halt hier eben diese einzelnen Abfragen. Aber es liegt eben auch ein großer Fluch auf das Thema Responsive Web Design. Erstmal den Aspekt, was wir mit Mobile First vorhin erfahren haben. Man hat irgendwo ein Design, eine fertige Webseite und am Ende passt es einfach nicht mehr, umso kleiner man sie bekommen möchte. Das heißt, an verschiedenen Stellen und Ecken merkt man, man hätte vom Layout und Design von Anfang an etwas anders machen sollen. Dann muss man zusätzlich sehr viel mit diesen Media Queries arbeiten, wo wir gerade gesehen haben. Die funktionieren dann auch wieder nicht auf jedem Browser gleich. Man muss immer dementsprechend irgendwo was anders machen. Also es gibt hier eben ganz viele Punkte, warum es leider einen Fluch bekommen hat. Wie schon gesagt, das aktuelle Design passt nicht dazu. Dann kommt natürlich das nächste Argument bei vielen Webentwicklern. Sie sind ja gar keine Designer. Dann hat man ständigen Seiteneffekte, wie zum Beispiel Cross-Browser-Probleme. Und am Ende ist es einfach zu aufwendig für ein Team. Und man fragt sich dann, ist das wirklich nötig? Man sollte halt hinterfragen, ob das auch wirklich nötig ist. Und es ist halt echt traurig. Dasselbe Problem hatte Twitter auch. Twitter ging es genauso. Sie hatten aus unterschiedlichen Frameworks sich irgendwelche Lösungen gebaut, damit ja, ihre Website immer schön responsive ist. Und zwei Jungs von dem Twitter-Produktteam oder Entwicklerteam, die sind damit einfach nicht mehr klargekommen. Die hatten zu viel Stress mit diesen ganzen Problemen. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde in August 2011 von Bootstrap. Bootstrap wurde sozusagen von Mark Otto und Jakob Thornton entwickelt, also von den zwei Twitter-Jungs. Die haben das als Open-Source-Projekt veröffentlicht, das heißt, jeder darf das in seinem Projekt verwenden. Und das Besondere ist an Bootstrap, dass man sozusagen ein einziges UI-JavaScript-Framework bekommt, das hier eben Responsive Web Design von Haus aus sofort mit unterstützt. Das bedeutet, Bootstrap ist gerade in der Version 3.0 veröffentlicht worden. Es ist eben ein UI-Framework fürs Web. Es ist Open Source auf GitHub, basiert auf CSS3 und JavaScript, baut auf HTML5-Features auf, unterstützt sogar alle gängigen Browser, also sogar den Internet Explorer 7, Safari und Opera. Und das Besondere an Bootstrap ist eben, wie schon gesagt, man kann halt von Haus aus schon auch mit dem großen Layout beginnen und man implementiert einfach Bootstrap von Anfang an mit ein und es wird automatisch mit unterstützt, wenn man die Website zum Beispiel auf dem Smartphone öffnet. Es kann natürlich sein, dass man ein paar Sachen noch optimieren muss. Es sind sehr leichtgewichtige Optionen, die man hier vornehmen muss. Es ist halt nichts anderes wie zum Beispiel CSS-Klassen zuweisen. Wie schaut eigentlich dann das Grundkonzept aus? Wie kann Bootstrap sowas ermöglichen? Und zwar ermöglicht Bootstrap das Ganze wieder, indem man hier wieder mit Tabellen arbeitet. Aber sie haben sozusagen die Divs in Tabellen verwandelt in das sogenannte Grid-System. Und es besteht immer fest aus 12 Spalten. Damit man sich das besser verbildlichen kann, mal als Beispiel. Wir haben jetzt hier eben unsere leere Webseite und haben hier 12 Spalten. Den weißen Strich in der Mitte einfach mal ignorieren. Es ist einfach, es sind 12 Spalten, die immer fix in der gleichen Größe sind. Und nun nimmt man ein Div-Element oder mehrere und sagt, ja, das folgende Div liegt in Zeile 1, das liegt in der eigenen Zeile, das liegt in der eigenen Zeile. Und dann gibt man hier eben dementsprechend, hier sieht man dann auch schon an der Zahl 6, dass es eben 6 Spalten einnehmen soll. Und hier auch 6 und somit bekommt jeder die Hälfte von dem gesamten Content. Und das Schöne ist eben, wenn die Seite dann kleiner gemacht wird, dann wird automatisch ein Umbruch vorgenommen. Das bedeutet, Bootstrap wird automatisch diesen Inhalt in die neue Zeile hinzufügen. Viele weitere Features sind auch noch dabei. Also man kann auch sagen, ab einer bestimmten Device-Größe sollen zum Beispiel bestimmte Div-Elemente verschwinden, gar nicht angezeigt werden und, und. Also es ist sehr, sehr viel, was man mit Bootstrap machen kann. Das Besondere jetzt an dem Ganzen, wir wollen jetzt nicht wirklich viel mit Bootstrap machen, sondern es soll ja weitergehen mit unserer Cross-Plattform-Entwicklung und dem Intel XDK. Die besonders gute Nachricht ist, dass Intel XDK und das Intel App Framework unterstützen das gleiche Prinzip. Das heißt, der App Designer unterstützt unterschiedliche UI-Frameworks, das heißt, wir könnten auch gerne Bootstrap nehmen, wobei halt eben Intel App Framework das Ganze schon auch hat. Und das Besondere ist eben, der App-Designer direkt bietet ohne Programmieraufwand, ohne dass man eigene Media-Queries schreiben muss oder dass man hier auch irgendwelche Klassen deklarieren muss im Code, bietet schon das Responsive Web Design Tooling an. Und das Intel App Framework unterstützt genauso mit dem gleichen Grid-System diese Technik. Und das schauen wir uns doch direkt mal in Intel XDK an. Ich habe jetzt mal wieder dasselbe Projekt offen, was wir jetzt in den letzten Teil auch geöffnet hatten. Ich wechsle mal zu dem Designer-Modus. Wir haben uns ja eigentlich hier die Hauptseite noch schön freigehalten, ohne dass irgendwo etwas davon enthalten ist. Also wir haben eine schöne blanke Seite. Okay, Dann als erstes, was ich auf die Oberfläche machen möchte, ist eine Textbox hinzuzufügen. Also eigentlich hier in dem Fall eine Inputbox mittels Drag and Drop auf die Oberfläche. Und das Spannende ist, wir wissen ja eben jetzt von dem Grid-System. Grid ist ja nichts anderes eben wie eine Tabelle. Das besteht aus Zeilen und Spalten. Und ich habe hier etwas auf die Oberfläche gedroppt und wir sehen bereits hier oben beim hierarchischen Aufbau unseres HTML, unserer HTML-Elemente. Hier sehen wir zum Beispiel ein Row. Wir befinden uns hier in einer Zeile und dann im folgenden Column. Und es sind anscheinend auch hier automatisch vier. Und wir sehen auch links und rechts sehen wir hier diese grauen Rahmen. Und hier ist eigentlich auch schon das Ende dieser ersten Zeile. Wir befinden uns hier also in einer eigenen Zeile. Und jetzt möchte ich hier erstmal das Label ändern. Sagen wir mal, man müsste jetzt hier erstmal einen Namen eingeben. Placeholder Text könnten wir entfernen. Sollte aber dann bitte in der eigenen Position sein. Sagen wir mal, das soll untereinander stehen. Also oben ist der Name, unten gibt man dann das Ganze ein. Okay, und jetzt benötige ich nochmal ein paar Button, die auf der rechten Seite dargestellt werden. Wenn ich diese hier zum Beispiel auswähle und rechts droppen möchte, sehen wir auch schon, dass es eigentlich doch noch nicht möglich ist, weil wir haben eigentlich diese graue Abgrenzung. Hier links und rechts kommt erstmal nichts hin. Und dafür müssen wir ihn halt explizit sagen, ja, du hast zwar jetzt hier eine feste Spalte, aber wir möchten eine Spalte hinzufügen und wir sehen auch schon, jetzt werden diese Markierungen rechts aktiv. Das sagt, hier kann man eine Spalte einfügen. Ich habe die Spalte hinzugefügt und kann nun meine Button Group hinzufügen. Das schaut natürlich jetzt noch nicht optimal aus. Wir können natürlich den Button erstmal sagen, das Ganze soll vertical sein. Wir wählen einen Button explizit aus. Das steht jetzt halt mal okay da. Und bei dem anderen, das wäre zum Beispiel dann Cancel. Ja, wobei jetzt haben wir hier Englisch und Deutsch viel vermischt. Settings unten oben, Hallo Welt. Ja, lass uns mal auf Cancel. Und den dritten Button, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Den kann man hier einfach mal entfernen. Und somit haben wir schon mal zwei Button. Und jetzt ist automatisch Folgendes passiert. Wir sehen ja auch, dass der App-Designer automatisch die beiden Inhalte wirklich zur Hälfte eingeteilt hat. Ich habe nur gesagt, hier ist eine zweite Spalte und er hat automatisch gesagt, ja, hier, ich mache daraus die Hälfte. Wenn ich mal einen selektiere, sagt er zwar gerade 5, das wundert mich. Wenn ich jetzt hier, man sieht, wenn ich mit dem Mauszeiger in dem mittleren Spaltenbereich drüber fahre, erhalte ich hier ein spezielles Mauszeigersymbol und ja, anscheinend ist nur die Betitelung oben nicht so richtig, aber man sieht hier im App-Designer, dass es eben sehr schön auf die 12 aufgeteilt worden ist. 6 auf 6. Und wenn ich jetzt natürlich hier rechts und links bewege, dann kann ich selber entscheiden, wie viel Content eine Spalte bekommt. Etwas unschön ist, wenn wir uns das natürlich im Emulator anschauen, ist der Inhalt nicht gerade ideal, nicht wirklich responsive Design. Das heißt, es ist ja alles zusammengequetscht. Der Name, der wird wahrscheinlich nicht mal vollständig geschrieben, dann bricht er schon ab. Und dann die Buttons rechts daneben, das ist hier für die Sichtweise ist das überhaupt nicht ideal. Wenn wir natürlich jetzt das Gerät einmal drehen, dann wäre das was anderes. Das heißt, dann hat man hier rechts nochmal Platz und hier links. Oder wenn es natürlich zum Beispiel auf einem größeren Gerät ausgeführt wird, wie bei einem Tablet, dann wäre das alles gar kein Problem. Aber in dieser Sichtweise ist das so nicht in Ordnung. Und das möchten wir jetzt eigentlich eben dem Gerät beibringen. Das bedeutet, wir setzen hier einfach eine Markierung. Und zwar haben wir hier links oben, bemerken wir es nämlich hier, was angezeigt wird, ein Rub Point, also ein Umbruchpunkt. Ein Rub Point, das heißt Insert Rub Point. Ich könnte jetzt direkt einen festsetzen lassen auf die Größe. Oder ich klicke hier auf den kleinen Pfeil und bekomme hier schon mal Standardgrößen vorgeschrieben. Das heißt, für ein Phone wäre für eine Phone Größe wäre zum Beispiel dann eben dieser Bereich. Klicke ich einmal drauf, sehen wir auch schon, wie hier automatisch die Grenze gelegt wurde, ab wann die Spalten abbrechen sollen, ab welcher Breite. Und jetzt kann ich testen, indem ich hier bei diesem grauen Resize-Button dran ziehe, wie denn das bei einer anderen Auflösung aussehen würde. Ich kann die natürlich auch ändern. Machen wir das Ganze doch mal zu einem Phablet. Schon sehen wir, dass er den Umbruch nicht vornimmt. Das heißt, hier haben wir wieder standardmäßig 6 auf 6. Wir können natürlich das auch noch mal ein bisschen schöner machen, indem wir sagen, wir definieren das Ganze auf die Breite. Aber sobald wir hier wieder die Formgröße bekommen, natürlich waagerecht, wenn man das Ganze mal auf Phablet, dann bricht er das noch nicht um. Klar, weil wir wieder drüber sind, aber kommen wir wieder auf die Formgröße, dann geht er hier wieder drunter. Also das Ganze kann man natürlich dementsprechend optimieren, wie man möchte. Man könnte jetzt sagen, ein Phablet ist ein bisschen größer, da macht es nichts aus, wenn die Buttons dann wieder rechts daneben sind und bei einem Tablet sowieso nicht. Aber beim Phone sollte es schön groß untereinander stehen. Okay, machen wir es einfach mal zusätzlich bei einem Phablet auch, sodass man mal sieht, wie das aussieht. Also Phablet auch, es wird umgebrochen. Und ab einem Tablet Größe, es ist wieder schön daneben. Da hat man aber auch genügend Platz. Schauen wir es uns auch wieder auf dem Phone an. Sehr schön. Man kann natürlich das hier auch mit der Auflösung nochmal festlegen, indem man sagt, dass selbst wenn das Smartphone gedreht wird, dass das dann untereinander sein soll, aber es passt ja eigentlich. Schauen wir uns auch das Ganze einmal im Emulator an. Okay, wir sehen, das Windows Phone hat wohl doch noch mal eine etwas andere Auflösung. Ist klar, stimmt ja, das Nokia Lumia 920 ist schon richtig groß im Vergleich von anderen Smartphones. Muss man also dementsprechend noch mal optimieren. Man kann ja hier selber eben auch Linien ziehen, ab wann was umgebrochen werden soll. Einfach nur auf das Pluszeichen klicken, dann macht das auf die Größe, dann kann man es auch hier verschieben. Aber das kann natürlich jeder für sich noch mal zu Hause selber machen. Nehmen wir hier zum Beispiel wieder ein Samsung Galaxy und wir sehen sehr schön, wie das Ganze umgebrochen wird. Man kann natürlich auch die Bildschirmgröße so nochmal anpassen. Bei mir hat er gerade hier einen Anzeigefehler. Nehmen wir doch zum Beispiel dann mal ein Apple iPhone und auch hier sehen wir wieder, wie er das schön untereinander optimiert. Ich möchte das Gerät einmal testen und hier sieht man, wenn man dann das Ganze in eine andere Position bewegt, haben wir wieder explizit die Buttons auf der rechten Seite. Ja, das ist schon mal ein cooles Feature, wo man ein paar Regeln nennen kann. Ich möchte noch mal einen weiteren Punkt hinzufügen und zwar wollen wir natürlich auch noch Media Queries ausführen. Habe ich ja auch versprochen, dass das das Intel XDK beherrscht und zwar setzen wir einfach mal eine Checkbox, die legen wir jetzt einfach hier nochmal drunter und die Checkbox möchte ich, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber auf dem Smartphone möchte ich, dass diese halt einfach nicht angezeigt wird. Die soll also bitte nur für alle größeren Geräte zur Verfügung stehen. Es ist kein sinnvolles Anwendungsszenario, aber es gibt immer wieder mal irgendwelche Inhalte oder Elemente, die einfach nicht wichtig sind bei einer bestimmten Auflösung oder ja, nicht nötig sind. Und zwar haben wir die Checkbox selektiert und erhalten auf der rechten Seite automatisch, man sieht es leider nur sehr leicht, aber hier sieht man den Bereich Media Queries. Und bereits bekommt jedes Element standardmäßig einen fertigen Media Query zugewiesen, der halt hier dementsprechend für alle Auflösungen schon mal eine Standardwerte gesetzt bekommen hat. Und hier gibt es zum Beispiel einen Style, den wir neu anlegen können. Show and Hide. Legen wir das doch mal an. Ein Show and Hide Style, das heißt eben, es soll etwas sichtbar werden oder unsichtbar. Das nennen wir jetzt einfach mal Visible Checkbox Style. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das habe ich jetzt also mal angelegt für diesen Style. Man sieht also, das sind eigentlich einzelne CSS-Stile, die hier zugewiesen sind zu einem Control. Möchten wir jetzt eine Regel setzen, dass eben, hier steht eben auf allen Größen, soll halt das entsprechend passieren, was da steht. Da ist also noch nichts festgelegt. Wir möchten jetzt hier eben einen Media Query hinzufügen und wir sagen eben für die Breite, also für ein Smartphone, ein Phablet, da soll es noch angezeigt werden, aber ab dem Smartphone soll bitte auch dieses CSS aktiv werden und zwar Visible Hidden. und wir sehen auch schon, wie es jetzt automatisch verschwindet. Und so konnten wir also ohne Programmieraufwand einen CSS anlegen und es eben mit einer Media Query verknüpfen, dass es eben zum Beispiel nicht angezeigt werden soll. Setzen wir mal die Orientation anders, sehen wir, ist die Checkbox sofort wieder aktiv. Und jetzt verschwindet sie. Schauen wir uns das in den Emulator an. Sehen, wir haben keine Checkbox. Ich drehe einmal das Gerät. Und zack, wird uns auch schon die Checkbox angezeigt. Und das finde ich eigentlich schon so richtig cool an dem Tool, das, was man hier alles so machen kann. Sehen wir uns das Fazit an, die Zusammenfassung, was wir alles gesehen haben. Wir wissen jetzt, was Responsive Web Design ist, wofür es wichtig ist und worauf man zu achten hat, was also die wichtigsten Regeln sind. Wir wissen sogar, dass es jetzt Bootstrap gibt und wie man damit arbeiten kann. Und eben die besonders gute Nachricht ist ja eben, dass das Intel XDK eben durch den App Designer ein ideales Tooling bietet, damit wir hier eben sehr angenehm Apps entwickeln können, eben für jede Plattform für die perfekte Sicht. Weiter geht's dann beim nächsten Thema, Sensoren.